Ansonsten ist es wie überall. Politiker arbeiten nicht, Banker arbeiten nicht, Lehrer arbeiten nicht. Also ich glaube, das ist so eine typische Mentalität auch teilweise in der Gesellschaft mittlerweile, dass man sich darin gefällt, Menschen zu kritisieren. Also wir haben tolle Lehrer. Wir haben auch Lehrer, die kommen mit dem Kopf unterm Arm und unterrichten ihre Klassen, damit sie zum Abschluss kommen. Und wir haben auch Lehrer, die brennen wirklich für ihren Job. Und die es nicht nur als Job sehen, sondern auch tatsächlich als Berufung sehen, Bildung an Kinder zu vermitteln. Und ich finde, das müsste man viel, viel mehr herausstellen. Das ist nur etwas, das muss man fairerweise sagen, das wird auch über die Medien nicht gespielt, weil es ist nicht interessant. Also ich glaube, dass wir uns davon lösen müssen, was die Amerikaner möchten. Sondern ich glaube, dass wir uns wirklich darauf konzentrieren müssen, was möchten wir in Europa. Mhm. Und es wird sicherlich kein einfaches Gespräch mit den amerikanischen Großunternehmen, aber die haben auch ein Interesse am europäischen Markt. Und das muss man ihnen, denke ich, dann auch sehr deutlich machen.
Herzlich willkommen zu Deutschland, deine Demokratie, wo wir alle zwei Wochen über Themen rund um Demokratie, Politik und Gesellschaft sprechen. Mein Name ist Marc Hamacher, ich bin 25 Jahre alt, studiere Medizin in Düsseldorf und möchte gerne etwas dazulernen. Und vielleicht ist für euch ja auch etwas dabei. Wir machen heute weiter beim Thema Bildung. Hierzu habe ich ja bereits mit den NRW-Landtagsabgeordneten Dilek Engen von der SPD und Franziska Müller-Rech von der FDP gesprochen. Heute betrachten wir dann die Seite der Regierung in Person der Landtagsabgeordneten Claudia Schlottmann von der CDU. Neben den Kritikpunkten der Opposition fokussieren wir uns heute vor allem auf das Thema Umgang mit Social Media, anlässlich andauernder Debatten rund um Social Media Verbote, wie sie ja zum Beispiel jetzt in Australien praktiziert werden. Kurz zur Vita von Frau Schlottmann. Sie ist 63 Jahre alt und seit 2017 im Landtag NRW. Sie ist in Hilden geboren und hat hier auch ihr Abitur in einem Gymnasium absolviert. Danach folgte für sie ein duales Studium mit dem Abschluss als Wirtschaftsassistentin Betriebswirtin. Von 1984 bis 2000 arbeitete sie für ein Chemiefaserunternehmen in Wuppertal. 1982 trat sie bereits in die Union ein, war von 1996 bis 2010 stellvertretende Vorsitzende des CDU-Kreisverbands Mettmann und ist seit 1994 Mitglied im Rat der Stadt Hilden, seit 2020 auch als Fraktionsvorsitzende. 2017 gewann sie dann das Direktmandat für den Landtag in NRW und auch 2022 wieder. Sie vertritt hier die Städte Hilden, Langenfeld und Monheim. Und sie ist die schulpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, was mich zu unserem heutigen Thema bringt. Frau Schlottmann, bevor wir jetzt in die inhaltliche Debatte starten, würde ich gerne erfahren, was Sie zu der Entscheidung geführt hat, Politikerin zu werden, wie Sie das in den Landtag geführt hat und warum Sie diesen Job bis heute machen.
Das ist eine ganz lange Geschichte. Ich habe angefangen als Jugendvertreterin im Betriebsrat und habe mir überlegt, was ich da für Hintergründe brauche und habe mir dann die Hintergründe gesucht, indem ich Parteiprogramme gelesen habe und habe mich dann für die CDU entschieden und habe dann den Kontakt zur damaligen Jungen Union in Hilden gesucht und bin seit 1989 dann auch mehr intensiver bei der CDU und in der Jungen Union und bin seit 1994 Mitglied im Stadtrat und habe 2017 dann für den Landtag kandidiert.
Mhm. Und wenn wir jetzt zum Thema Bildung übergehen, was Ihnen ja offensichtlich ein wichtiges Thema zu sein scheint, dann ist es so, ich habe das Gefühl, dass ähnlich wie bei dem Thema Infrastruktur und der Deutschen Bahn, man hat das Gefühl, seit Jahren wird da viel politisches Kapital investiert, viel drüber geredet, teilweise auch viel Geld investiert, aber die Situation scheint, so subjektiv zumindest, eher schlechter als besser zu werden. Von Lehrerinnen und Lehrern hört man auch ständig, es wird tendenziell eher schlimmer. Ja. Und auch in den Zeitungen sieht man quasi, ich habe jetzt mal letzte Woche geschaut, bei mir zu Hause im Solinger Tageblatt, da war wirklich jeden Tag ein Artikel, mehr als die Hälfte aller Kitas in NRW haben in diesem Jahr bislang wegen akuter Personalnot ihr Angebot eingeschränkt, Schulleiter in NRW beklagen Sanierungsstau, jede 20. Unterrichtsstunde in NRW fällt aus, also es ist ein ständiges Thema, was man ständig sieht. Wie können Sie sich das erklären?
Ich glaube, wir sehen in vielen Dingen die Sachen zu negativ. Also erstens, Kitas ist natürlich nicht Schule. Ja, das muss man ganz klar so sehen. Wir haben den Sanierungsstau, den die Schulleiter wo die Schulleiter sich beschweren, das ist natürlich die Sachen der Kommunen, das muss man ganz ehrlicherweise so sehen. Wir haben Kommunen, da läuft es hervorragend, die auch frühzeitig mit einem Schulentwicklungsplan sich überlegen, wie entwickelt sich Schule in meiner Stadt, was kann ich tun, wo muss ich unter Umständen nachsteuern, was kann ich, brauche ich auch an finanziellen Mitteln, das kann ich ja im Mehrjahresfinanzplan durchaus machen, aber wir haben natürlich auch Kommunen, die finanziell überhaupt nicht in dieser Lage sind.
Da würde ich jetzt, wenn ich jetzt mit den Kommunen sprechen würde, und das habe ich in der Vergangenheit schon getan, die sagen dann, ja, wir brauchen mehr Geld vom Land.
Ja, es ist immer die Frage, mehr Geld vom Land, mehr Geld vom Bund. Ich glaube, man muss da anders rangehen. Ich glaube, man muss sich wirklich mal die Situation vor Ort ansehen. Man muss sich ansehen, was brauche ich in den nächsten Jahren und einen Masterplan machen. Wie sieht denn die Schulentwicklung bei mir zu Hause aus? Und dann muss man sehen, wie kann ich das unter Umständen finanzieren? Und dann muss man sehen, wo habe ich Fördermöglichkeiten und kann ich unter Umständen tatsächlich Landestöpfe angreifen? Aber ich finde es immer ein bisschen kurz gesprungen, immer zu sagen, das Land muss oder der Bund muss oder andere müssen. Ich finde, man muss immer vor sich, eigentlich immer muss man bei sich zu Hause mal schauen und sehen, wie mache ich das denn und was will ich denn überhaupt?
Gibt es denn da quasi, wenn das Problem jetzt so bei den Kommunen liegt, einen Masterplan, wie man eben vom Land mit den Kommunen zusammenarbeitet, um eben ja, denen das zu vermitteln, Chancen zu schaffen, Probleme eben zu lösen, jetzt abseits von, ihr kriegt mehr Geld?
Also das MSB ist natürlich im regelmäßigen Austausch mit den, mit den kommunalen Spitzenverbänden. Also Entschuldigung, das Ministerium für Schule und Bildung ist natürlich im regelmäßigen Austausch mit den kommunalen Spitzenverbänden. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man Menschen vor Ort in den kommunalen Ausschüssen, in den kommunalen Räten hat, die für das Thema Schule brennen. Ja, wenn ich für das Thema Schule brenne, dann mache ich mir auch Gedanken, wie kann ich den Kindern und Jugendlichen helfen? Was kann ich machen? Wie muss ich meine Schule ausstatten? Und wenn ich für ein Thema brenne, das wissen Sie wahrscheinlich selber auch, dann bin ich natürlich viel intensiver dran. Und das ist das, was ich eigentlich auch von Kommunalpolitikern erwarte, die in den Schulausschuss oder in Schulbereiche gehen, dass sie für dieses Thema brennen, dass sie überlegen, was will ich, wo will ich mit meiner Stadt hin? Was will ich erreichen? Wie soll die Schullandschaft in meiner Stadt aussehen? Also und das halte ich für ganz wichtig.
Ich höre da so ein bisschen raus vielleicht, dass Sie auch viele Kommunalpolitiker vielleicht erleben, die das Thema Bildung, das Thema Schule nicht so sehr in den Vordergrund stellen, wie man es vielleicht müsste.
Das ist natürlich schwierig jetzt von hier aus zu beurteilen. Also wir haben tolle Kommunalpolitiker, aber wir haben halt auch Kommunalpolitiker, die nicht besonders bildungsinteressiert sind. Und ich finde, wenn man sich für den Schulausschuss entscheidet kommunal, dann muss man dafür brennen. Ja, und vielleicht merken Sie das schon, also Kommunal- oder Bildungspolitik ist für mich einfach ein Thema, für das ich brenne.
Ja, das hilft auf jeden Fall. Wie würden Sie denn jetzt aus Ihrer Sicht, ich habe jetzt ja schon mir die Position der Opposition angehört, zu der wir gleich auch noch kommen, wie würden Sie aus Ihrer Sicht die Bilanz der Landesregierung jetzt im Thema Bildung beschreiben?
Ich glaube, dass sie deutlich besser ist, als zum Beispiel die Opposition sie darstellt. Wir haben viele Dinge auf den Weg gebracht, haben im letzten Jahr die Basiskompetenzen im Bereich der Grundschule sehr deutlich nach vorne gebracht, weil wir festgestellt haben, wenn wir in der Grundschule nicht die Basis legen, haben wir das Problem in den weiterführenden Schulen. Wir erleben in den weiterführenden Schulen das Problem, dass Schüler und Schülerinnen in der Lage sind, einen Text zu lesen, aber nicht ihn zu verstehen. Und manchmal ist es halt einfach das Problem, dass sie Klausuren haben, sowohl auch im Abitur als auch bei der IQB-Studie, Mathematikaufgaben, die extrem textlastig sind, wo dann wir feststellen, dass die Schüler und Schülerinnen zwar die Aufgabe hätten theoretisch lösen können müssen, aber sie nicht gelöst haben, weil sie ihnen das Textverständnis gefehlt hat. Das heißt, um das zu lösen, muss man jetzt einfach ganz unten anfangen, in der Grundschule anfangen, dass die Schülerinnen und Schüler wieder in der Lage sind, Texte zu verstehen, auch Texte wiederzugeben. Und deshalb fangen wir ganz unten an, mit den Basiskompetenzen in der Grundschule.
Jetzt einmal zu den Kritikpunkten von SPD und FDP. Beide waren, ja, wie Sie sicherlich nicht überrascht, jetzt nicht gerade begeistert von der Landesregierung. Ich würde die wichtigsten Punkte ganz einmal diskutieren, jetzt nicht auf alles eingehen, aber mit Frau Franziska Müller-Rech von der FDP. Die hat als erstes großes Thema so den Vordergrund gestellt, die Kürzungen im Haushalt im Bereich Bildung. Der Vorwurf ist hier, Ja, die Zahlen steigen im Haushalt für 2026, also 25, 41 Milliarden, 26, 43 Milliarden, aber der Anteil am Gesamthaushalt, der sinkt seit 2018 kontinuierlich von 2018 59,3% auf 2026 41,5%. Also es sieht so aus, als würde mehr Geld für Bildung in absoluten Zahlen ausgegeben werden, aber der relative Anteil, der sinkt seit Jahren.
Es ist relativ schwierig, wenn man sagt, der Anteil an Bildungsausgaben sinkt prozentual, wenn man das mit dem Haushalt vergleicht. Ich glaube, man muss sich da auch ehrlich machen. Man muss sich den Haushalt in der Gänze ansehen und man muss sich ansehen, dass wir nach drei sehr, sehr schwierigen wirtschaftlichen Jahren mit dem Haushalt des Landes durchaus an der Wand stehen und überlegen müssen, wo wir investieren. Und da finde ich, ist es ein ausgesprochen gutes Zeichen, dass die tatsächliche Summe an Geld im Bildungshaushalt steigt. Vor dem Hintergrund, mir wäre auch lieber, ich würde noch viel, viel mehr Geld in das Thema Bildung und Schule stecken. Überhaupt kein Thema. Ja? Aber ich glaube, man muss da auch fair gegenüber den anderen Ressorts sein. Weil alles das, was Bildung mehr bekommt, müssen die anderen Ressorts einsparen. Und vor dem Hintergrund denke ich, die sparen sowieso schon für den Bereich Bildung ein, damit wir überhaupt unseren Haushalt so gestalten können, wie wir ihn gestalten. Und vor dem Hintergrund denke ich, ich würde auch gern mehr Geld ausgeben. Ich habe es nicht. Insofern muss ich mit den knappen Mitteln, die ich habe, die möglichst optimale Verteilung hinbekommen.
Vorwurf wäre da jetzt quasi, der jetzt wahrscheinlich kommen würde, dass jeder Euro, der jetzt nicht in Bildung investiert wird, uns hinten raus Probleme schafft oder sich hinten raus, wenn mehr investiert werden würde, sich hinten raus rechnen würde und dass NRW halt eben ziemlich aufzuholen hat, weil NRW ja pro Schülerinnen und Schüler schon weniger Geld ausgibt als jetzt die anderen Bundesländer, liegt auch unterm bundesdeutschen Schnitt. Und da wäre das Argument quasi, das ist der eine Bereich, bei dem man auch auf die Zukunft gedacht, auf den demografischen Wandel projiziert, nicht sparen darf.
Wir sparen ja auch nicht bei Bildung, sondern wir packen ja mehr Geld in Bildung rein. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, kein Bundesland hat so viele Schüler wie Nordrhein-Westfalen. Das heißt, kein Bundesland muss auch nur ansatzweise diese immense Summe für Schülerinnen und Schülerinnen aufwenden. Ich bin völlig dabei, dass ich sage, jeder Euro, den wir da mehr reinpacken können, gerne. Dazu muss ich ihn aber haben. Und ich finde, dazu muss ich auch wissen, wo ich ihn herbekomme. Also es ist immer ganz leicht zu sagen, man muss da mehr Geld reinpacken und. Aber ich muss das Geld auch irgendwo haben. Und auch das gehört zur Gerechtigkeit dazu, dass wir mit allen Mitteln, die wir jetzt durch Schulden finanzieren, natürlich auch die zukünftigen Generationen belasten. Das heißt, das Geld, was wir jetzt da ausgeben, ist für zukünftige Generationen nicht mehr zur Verfügung. Und was passiert dann? Und deshalb denke ich, sind wir im Moment auf einem Weg mit knappen Mitteln, mit einem Aufwuchs von unseren knappen Mitteln, durchaus einen guten Weg zu gehen.
Der nächste Kritikpunkt, der dann quasi kam, ist, dass NRW sich sehr auf viele kleine Pilotprojekte fokussiert in den Schulen, die umgesetzt werden, jetzt gerade so im Bereich KI jetzt zum Beispiel. Und da ist quasi der Kritikpunkt ja irgendwie so die Angst vor großen Reformen, vor großen Entscheidungen, weil viele kleine Pilotprojekte, die sich jahrelang ziehen, bis man dann irgendwann mal da einen Schluss rauszieht und 2035 quasi ist und immer noch nichts Großes quasi passiert ist. Also der Kritikpunkt, der Mut zu großen Entscheidungen fehlt.
Das halte ich gerade im Bereich für KI für völligen Blödsinn. Und ich bin sehr froh, dass im letzten Schulausschuss auch die Kollegin der FDP ein bisschen zurückrudern musste, weil wir das Programm Kidamu vorgestellt bekommen haben. Und das wird, ja, es wird nur an 25 Schulen ausprobiert. Aber von diesen 25 Schulen geht es sofort in die Breite. Und das ist wirklich fantastisch. Wir haben es vorgestellt bekommen, wie Schüler und Schülerinnen da mit KI zusammen in Mathematik, in Deutsch Themen erarbeiten können, wie sie Hilfe bekommen und. Und es ergibt ja natürlich Sinn, wenn man das bei diesen 25 Schulen ausprobiert. Ja, Aber von da aus ist nicht die Sache, dann nach den 25 Schulen kommen dann 100 Schulen oder 200 Schulen oder 300 Schulen. Nein, nach den 25 Schulen geht's ins Land. Mhm. Und jede Schule, die das möchte und die das sieht, macht es.
Wie lange läuft dieses Projekt an den 25 Schulen, bis man das quasi reevaluiert?
Also ich glaube, wir haben jetzt ungefähr ein Jahr um. Mhm. Und ich glaube, wir haben noch ein weiteres Jahr. Okay. Aber das würde ich jetzt nicht beschwören wollen.
Alles klar. Der dritte Punkt war dann ja quasi so Bürokratieabbau, unterrichtsferne Leistung, gerade so beim Thema Personalmangel, was ja irgendwie das größte Thema mit zu sein scheint. So scheint es mir zumindest in der Debatte bisher. Dass da einfach die Lehrerinnen und Lehrer sollen Unterricht machen und nichts anderes.
Das ist ja genau der Punkt. Das Ministerium hat von jetzt bis März sämtliche... ich weiß gar nicht, wie man es bezeichnen möchte, sämtliche Abfragen, sämtliche Statistiken auf Null gesetzt. Mhm. Um auszutesten, was passiert denn an den Schulen, wenn wir diese Statistiken nicht mehr führen.
Auch passend zum Thema Personalmangel hat Frau Engin von der SPD kritisiert, dass Lehrerinnen und Lehrer zu wenig wertgeschätzt werden in der Gesellschaft. Also das Bild des Lehrers in der Gesellschaft sei zu negativ zu. Die machen ja nur 12 Wochen Ferien, die arbeiten ja eh sehr wenig und trinken viel Kaffee. So ein bisschen dieses Bild, was man auch, oder diese Kommentare, die man häufig hört. Und dass das eben auch ein springender Punkt darin ist, dass nicht genug Leute Lehramt studieren und wir nicht genug Lehrer haben, auch in Zukunft.
Also ich glaube, dass das Bild des Lehrers nicht grundsätzlich negativ besetzt ist. Wir haben natürlich immer mal wieder Themen, wo Menschen, und Lehrer sind Menschen, sich daneben benehmen, wie jeder normale Mensch oder wie es überall in allen Branchen passiert. Und ich glaube nur einfach, dass man bei Lehrern das häufig sehr hochstilisiert. Nehmen Sie das Beispiel der Krankmeldungen bei Lehrern, das jetzt in den letzten Wochen mehrfach durch die Presse gegangen ist. Das ist natürlich nichts, was in irgendeiner Form den Beruf des Lehrers positiv erscheinen lässt. Ansonsten ist es wie überall. Politiker arbeiten nicht, Banker arbeiten nicht, Lehrer arbeiten nicht. Also ich glaube, das ist so eine typische Mentalität auch teilweise in der Gesellschaft mittlerweile, dass man sich darin gefällt, Menschen zu kritisieren. Also wir haben tolle Lehrer. Wir haben auch Lehrer, die kommen mit dem Kopf unterm Arm und unterrichten ihre Klassen, damit sie zum Abschluss kommen. Und wir haben auch Lehrer, die brennen wirklich für ihren Job. Und die es nicht nur als Job sehen, sondern auch tatsächlich als Berufung sehen, Bildung an Kinder zu vermitteln. Und ich finde, das müsste man viel, viel mehr herausstellen. Das ist nur etwas, das muss man fairerweise sagen, das wird auch über die Medien nicht gespielt, weil es ist nicht interessant.
Ja, ja.
Es ist interessanter zu behaupten, guck mal, da gibt's einen Lehrer, der hat, weiß ich nicht, ein halbes Jahr Geld bekommen, hat dafür nicht gearbeitet. Das ist eine Schlagzeile.
Aber Lehrer engagiert sich, Schüler freuen sich,
in Brennpunkten und arbeitet noch. Das ist keine Schlagzeile.
Ja.
Und das ist, glaube ich, das Fatale an der ganzen Geschichte, weil ich glaube, man kann wirklich sagen, 95-98% der Lehrer machen eine wunderbare Aufgabe und füllen ihre Aufgabe super aus.
Ein weiterer Aspekt, der hier kam, war ja die Reform des Lehramtsstudiums. Weil ich kenne jetzt auch viele Leute, die Lehramt studieren, die sind jetzt auch nicht unbedingt begeistert. Ich kann jetzt natürlich nicht beurteilen, es ist wahrscheinlich schon was besser, als es vielleicht auch früher war. Es ist schon ein bisschen praxisnäher geworden. Aber hier ist immer noch der Kritikpunkt, es ist zu praxisfern. Es ist zu viel einfach Vorlesung, zu wenig Unterricht. Das Praxissemester kommt erst relativ spät. Das Praxissemester ist unvergütet. Man müsste mehr Anreize schaffen, das Lehramtsstudium so ein bisschen Richtung duales Studium zu bewegen, zumindest.
Also ich glaube, da muss man genau aufpassen. Also ich bin dabei, dass man sagt, wir müssen mehr Praxis haben. Ja, je früher junge Menschen dann auch tatsächlich Schüler und Schülerinnen unterrichten oder zumindest daran teilnehmen, desto besser ist es in meinen Augen. Ich frage mal ganz provokant, Sie finanzieren Ihr Studium ja auch und haben Ihr Studium ja auch geplant, so wie ich meins geplant habe. Dann habe ich das Praxissemester eingeplant und weiß, dass das Praxissemester nicht vergütet wird und dass ich unter Umständen in diesem Praxissemester nicht kein Geld verdiene. Mir ist völlig klar, dass das Härtefälle hat und dass es ganz schwierig ist. Überhaupt keine Frage. Und da muss man sicherlich auch nochmal drauf schauen, welche Hilfen man leisten kann. Aber grundsätzlich erwarte ich auch von jungen Menschen, die nach dem Abitur zum Studium gehen und dieses Studium ja planen, weil sie haben ja ein Ziel, wenn sie dieses Studium ergreifen, dass sie dann auch planen, wie die Finanzierung aussehen soll. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das in diesen in dieser Generation, die ich weiter bin, sich so komplett geändert hat.
Also meine Wahrnehmung ist jetzt, also ich persönlich kenne jetzt eigentlich niemanden, der neben dem Studium nicht arbeitet.
Ja.
Und viele, die jetzt zum Beispiel, sei es jetzt das Praxissemester hier oder auch jetzt bei mir im Medizinstudium, das praktische Jahr, wo man jetzt zumindest also wenig Geld bekommt, teilweise kein Geld, aber ungefähr 500 Euro, dass dann viele sagen, okay, ich kann jetzt meinen Job, den ich jetzt bisher gemacht habe, den kann ich so nicht mehr weitermachen. Die es wirklich dann nicht anders können, die arbeiten dann am Wochenende, bedeutet, die arbeiten dann quasi Vollzeit in der Woche und dann fahren das am Wochenende auch, Notdienst oder ähnliches. Und so ist es quasi auch im Lehrerberuf. Also nur mal als Beispiel, meine Freundin, die studiert Lehramt, die hat an einer Gesamtschule gearbeitet, musste diesen Job jetzt fürs Praxissemester kündigen, wo sie jetzt quasi, also sie hat vorher als Lehrerin mehr oder weniger gearbeitet, jetzt als Praktikantin so ein bisschen, also es war eher so ein Schritt zurück und das ohne Geld. Da gibt es jetzt natürlich noch Möglichkeiten, am Wochenende was zu machen, aber ich sag mal so, das Praxissemester selber und da Unterricht vorbereiten ist auch schon sehr zeitaufwendig. So. Und das ist so die Rückmeldung, die ich von vielen bekomme. Also es ist vielleicht auch ein bisschen praxisfern zu sagen, jeder schafft es neben dem Praxissemester noch einen anderen Beruf zu machen.
Nein, also ich glaube, dass das ist tatsächlich so. Also neben dem Praxissemester noch einen Job zu machen, einen Nebenjob zu machen, halte ich für illusorisch. Also zumindest dann nicht, wenn Sie das Praxissemester richtig machen wollen.
Ja.
Nein, ich glaube einfach, dass man anders auf ein Studium sich vorbereiten sollte. Dass man ein Studium auch planen muss. Man hat sicherlich Unwägbarkeiten, keine Frage. Aber ich glaube schon, dass man auch ein Studium planen muss. Und ich habe selber zwei Kinder. Und meine Tochter hat ihr Studium sehr konsequent geplant. Sie zahlt ihren Studienkredit ab. Jetzt, nachdem sie mit dem Studium fertig ist. Aber ich glaube, dass man nicht so, verstehen Sie, nicht so unvorbereitet in ein Studium geht.
Verstehe schon, was ich meine. Ich glaube nur da, also möglich ist das alles. Also darüber will ich gar nicht bestreiten. Aber wenn wir darüber sprechen, das Lehramtsstudium möglich attraktiv zu machen, dann ist das sicherlich kein Punkt, der dazu beiträgt, weil der Beruf an sich, Lehrer oder Lehrerin, das schreckt viele gar nicht ab. Es ist bei vielen auch das Studium, die einfach sagen, boah, das ist mir zu praxisfern, ich habe das angefangen, aber nee, das war dann das 6 Jahre lang zu machen. Das reizt mich. Da gibt es andere, schönere Dinge. Ich meine, das Angebot für junge Menschen am Arbeitsmarkt ist sehr gut, die ich stattdessen machen kann.
Also ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass wenn jemand Lehramt studiert, dass es eine Berufung ist. Das ist kein Beruf. Sondern ich möchte was mit jungen Menschen machen. Ich möchte jungen Menschen die Tür zur Bildung aufmachen. Ich möchte ihnen klar machen, wie wichtig Bildung ist. Ich möchte... junge Menschen sind auch hungrig auf Wissen, auf Bildung. Und wenn ich das als Lehrer begleiten kann, ist das doch eine tolle Aufgabe. Insofern würde ich da, anders als wenn man jetzt vielleicht BWL studiert oder von mir aus auch Jura studiert, nicht von einem Beruf sprechen, sondern von einer Berufung tatsächlich. Bei Ihnen in der Medizin wahrscheinlich auch, aber beim Lehrer noch ein bisschen intensiver, weil sie halt permanent sich auf junge Menschen einstellen, auf Kinder, auf Jugendliche, auf ganz unterschiedliche, auch familiäre Situationen, die Ihnen natürlich dann wiedergespiegelt werden. Insofern sehe ich das schon ein bisschen anders, weil ich glaube, das Studium ist vielleicht noch ein bisschen praxisfern, daran arbeiten wir, aber das Ziel ist der Weg. Für mich ist das einfach nur das Entscheidende, wo will ich denn eigentlich hin, was will ich denn eigentlich machen? Und sicherlich gibt's in Ihrem Studium, das hat's bei mir gegeben, durchaus die ein oder andere Durststrecke.
Sicherlich.
Ja. Und aber es zeichnet, glaube ich, auch aus und es macht auch den Menschen aus und es macht auch die Entwicklung des Menschen aus, dass man durch diese Durststrecke durchkommt. Ich habe im Moment keine Lösung dafür, ein Praxissemester finanziell in irgendeiner Form unterstützen zu können. Das fehlt mir sowohl die finanziellen Mittel als auch im Moment die Möglichkeit, da irgendetwas zu tun. Ich finde aber nicht, dass das nicht finanzierte Praxissemester den Ausschlag geben darf, ob ich jetzt meiner Berufung, ich werde Lehrer, folge oder nicht.
Okay, verstehe. Um das Thema jetzt so ein bisschen abzuschließen, was ist denn jetzt die Lösung, die Lösungsansätze beim Bereich Personalmangel? Das jetzt nur mal als größtes Thema quasi anzugreifen.
Also wir haben seit 2018 bereits die Studienplätze ja extrem oder deutlich erhöht in den unterschiedlichen Bereichen, gerade im Grundschul-, also im Primarbereich. Aber es ist klar, Lehrerausbildung dauert 7 Jahre. Das heißt, die ersten Lehrer, die 2018 mehr angefangen haben, sind gerade jetzt fertig geworden, werden im Jahr 2025, 2026 auf den Markt kommen, sodass wir gucken können, was passiert. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir mit der RWTH Aachen noch eine zusätzliche Universität gefunden haben, die im Grundschulbereich das Studienfach anbietet. So, und wir werden uns das jetzt genau ansehen müssen, was dabei dann tatsächlich auf dem Markt auch ankommt und wie wir weiter steuern.
Alles klar. Ich würde jetzt mich mal ein bisschen entfernen von NRW, mal nach Australien schauen. Mhm. Hier gilt nämlich seit letzter Woche ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige. Also denen ist es in Australien verboten, ein eigenes Konto auf Social-Media-Plattformen zu besitzen. Hat die australische Regierung 10 Anbieter genannt. Also TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook, Threads, X, YouTube und weitere. Also die ganzen großen. Und ich will jetzt gar nicht so sehr über das australische Modell im Detail sprechen, sondern vielmehr überlegen, wie wir mit Social Media hier bei uns in Deutschland und eben auch in NRW in Zukunft umgehen sollten. Mhm. Welche Gedanken haben Sie da?
Ich bin kein Freund von einem Verbot, weil ein Verbot funktioniert nur dann, wenn Sie es nachverfolgen können. Also ein Verbot muss ja Konsequenzen haben.
Man muss es durchsetzen
können. Ja, und ich sag mal, es muss ja auch irgendetwas passieren. Also ich sag mal, wenn Sie ohne Fahrerlaubnis ein Auto fahren und erwischt werden, hat es Konsequenzen. Es hat aber bis dahin, welche Konsequenzen soll das haben? Wer soll das nachverfolgen? Insofern glaube ich auch, dass die Australier nicht glücklich mit ihrem Verbot werden. Ich habe Anfang des Jahres haben Dorothee Feller, Ina Scharnbach und ich dazu ein Projekt aufgelegt. Wir sind der festen Überzeugung, dass man sich mit dem Thema sehr, sehr intensiv beschäftigen muss. Zum einen mit dem Thema Medienkompetenz in Schulen. Wie gehe ich in Schulen damit um? Und Dorothee Feller hat ja auch verschiedene Sachen in dem Bereich schon umgesetzt, nämlich im Bereich der Grundschule, das Handy bleibt in der Tasche. Im Bereich der weiterführenden Schulen, dass jede Schule sich selbstständig ein Konzept gibt, wie sie mit dem Thema Handy umgeht. Also ich sag mal, Sie haben die Lehrerschaft, Sie haben die Schülerschaft, Sie haben die Elternschaft, die sich mit diesem Thema beschäftigt und zusammen für diese Schule ein Konzept erstellt, was passiert mit dem Thema Handy. Weil wir natürlich die Erfahrung haben, dass wir durchaus Schulen haben, die brauchen die Handys für den Unterricht. Und wir haben Schulen, die können morgens ihr Handy einschließen und bekommen es mittags wieder. Und das ist genau der Grund, weshalb es auch keine allgemeine Lösung oder vom Ministerium oder auch von uns gibt. Weil wir einfach sagen, wir müssen uns jede Schule einzeln angucken. Und jede Schule, jeder Schulleiter und jedes Kollegium in einer Schule weiß besser, wie die eigene Schule tickt. Und wie die Schülerklientel aussieht, wie ich die Schüler anpacken muss und. Da gibt es überhaupt gar keinen Sinn, dass wir von Düsseldorf aus das in irgendeiner Form versuchen zu steuern. Und genau das ist passiert und das ist nach meinem Kenntnisstand, ist das bei vielen Schulen gut angelaufen. Bei einigen nicht. Da muss man halt nachsteuern, aber grundsätzlich ist das, glaube ich, genau der richtige Weg. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, ich habe gesagt, Medienkompetenz. Die Medienkompetenz muss deutlich stärker noch in den Unterricht rein, weil wir natürlich erleben, wir haben tolle Eltern dabei, die kontrollieren, was ihre Kinder in Social Media oder im Netz machen. Wir haben aber auch Eltern dabei, denen das völlig egal ist. So, und das führt halt dazu, dass 10-Jährige auf TikTok unterwegs sind oder in welchem Programm auch immer, sich irgendwelche Pornos ansehen und. Das ist natürlich etwas, wo wir ran müssen oder auch sich Fake News ansehen. Ich finde gerade, wir haben, glaube ich, am Anfang des Gesprächs mal kurz über das Thema Demokratiebildung gesprochen. Wir erleben darüber natürlich, dass Demokratie als extrem negativ dargestellt wird, als überholt, als nicht mehr schützenswert dargestellt wird. Und ich glaube, das ist genau einer der entscheidenden Punkte. Wir müssen sehen, dass wir an die jungen Menschen wieder rankommen, dass wir deutlich machen, wie wichtig die Arbeit für Demokratie ist.
Ein Argument ist hier, dass wir brauchen ja nicht nur eine Lösung für Kinder und Jugendliche an sich, wir brauchen für alle, weil ich meine, ich kenne auch Leute in der Generation meiner Eltern, die 8 Stunden auf Social Media abhängen, was ja auch sicherlich nicht gut ist. Und statt zu sagen, wir verbieten Social Media, sollte man hingehen und die Konzerne dazu bringen, ihre Algorithmen zu ändern, weil jetzt ist es ja so, dass auf TikTok beispielsweise natürlich Fake News, Schlagzeilen, migrationsfeindliche Inhalte natürlich viel schneller viral gehen als konstruktive Beiträge, sage ich jetzt mal. Also das Thema, was am meisten Aufmerksamkeit erzeugt, das läuft halt auch am besten. Und das ist nicht unbedingt gut für die, ich sag mal, die konstruktiven, die seriösen Medien, sondern gerade eben für die alternativen Medien.
Bin ich völlig bei Ihnen. Da werden wir sicherlich nochmal stärker auch auf die Inhalte schauen müssen. Ich glaube aber auch, dass wir die Zugangsmöglichkeiten uns nochmal ansehen müssen. Also ich habe das selber mal ausprobiert, weil ich ja neugierig bin und habe gesagt, wie komme ich denn jetzt auf eine Pornoseite? Und ich komme auf eine Pornoseite ganz einfach, indem ich einen Namen eingebe, Lieschen Müller. Bist du 18? Ja. Natürlich bin ich 18. Mhm. So, wenn Sie mal versuchen, in der Mediathek, ARD, ZDF, wo auch immer, einen Krimi sich anzusehen über 16, dann fragt man nach der Nummer des Personalausweises. Natürlich haben Sie da auch immer noch die Möglichkeit, dass Sie sich den Personalausweis vom älteren Bruder, von der Mutter, von wem auch immer nutzen können. Aber es ist deutlich mehr Aufwand, da reinzukommen, als wenn Sie mal eben jetzt alleine vor dem PC oder vor dem Tablet oder wo auch immer sitzen und einfach angeben, ja, ich bin über 18. Also ich finde, man muss die Zugangsmöglichkeiten auch durchaus mal kontrollieren und sich überlegen, wie geht man da ran und was kann man da machen.
Ja, die Frage ist da wieder, ob man das halt hinkriegt, jetzt den großen Konzernen wie Meta da sowas hinzukriegen in der aktuellen Situation, wo, ich sag mal so, die amerikanische Regierung die europäische Seite da sicherlich nicht unterstützen würde, ist es sicherlich schwieriger, als es noch früher auch war. Oder wie nehmen Sie das wahr?
Also ich glaube, dass wir uns davon lösen müssen, was die Amerikaner möchten. Sondern ich glaube, dass wir uns wirklich darauf konzentrieren müssen, was möchten wir in Europa. Mhm. Und es wird sicherlich kein einfaches Gespräch mit den amerikanischen Großunternehmen, aber die haben auch ein Interesse am europäischen Markt. Und das muss man ihnen, denke ich, dann auch sehr deutlich machen. Das wird nicht einfach, das wird auch Geld kosten, ja. Mhm. Und das wird auch Rückgrat kosten, ja. Aber ich glaube, das ist der einzige Weg, den wir haben.
Mhm. Da stellt man sich jetzt vielleicht eben so vor, Europa sagt, nee, sonst schränken wir hier eure Macht ein. Und dann sagt Trump, machen wir jetzt höhere Steuern auf eure Automobilindustrie. Also es ist ja quasi so ein bisschen die Position von Europa in Verhandlungen scheint jetzt so von meiner Position, von außerhalb zumindest, eine defensive Position zu sein.
Also ich finde, wir kümmern uns viel zu sehr um Herrn Trump.
Ja.
Politiker, Karrieren sind endlich. Das muss man sich tatsächlich immer vor Augen führen. Und ob Herr Trump tatsächlich noch eine dritte Wahlperiode bekommt, indem er alle verfassungsrechtlichen Dinge in den USA aussetzt, das mag dahinstehen. Aber ich glaube, man muss sich da einfach auch von frei machen. Und man muss sich ein bisschen mehr darauf konzentrieren. Die Amerikaner sind 300 Millionen Menschen, Europa sind 500 Millionen Menschen. Man muss sich der eigenen Stärke da, glaube ich, deutlicher bewusst werden. Und es gibt eine Zeit nach Trump. Ob die besser wird oder nicht, das werden wir dann feststellen. Aber ich glaube, wir müssen uns einfach davon losmachen, dass wir uns permanent darauf konzentrieren, was der Präsident der USA sagt.
Mhm. Um jetzt nochmal den Fokus auf ein anderes Projekt zu legen, in Solingen gibt es ja jetzt so ein Pilotprojekt, dass ab diesem Schuljahr alle Fünftklässler sich mit Schulen, Eltern, Pädagogen geeinigt haben, ihr kein Handy, weder in der Schule noch, noch zu Hause. Mhm. Und das jetzt nicht, weil es ein politisches Gesetz ist, sondern weil man sich so als Schule, Familie drauf geeinigt hat. Was halten Sie von solchen Projekten?
Spannend. Finde ich, muss man unterstützen, ausprobieren, schauen, was nach einem halben Jahr oder wie lange es auch immer dauert, dann da tatsächlich bei rauskommt.
Allgemein finde ich, sieht man das, und das hört man ganz häufig, wenn man mit Experten spricht oder Experten zuhört, dass die Datenlage gar nicht so gut ist, wie wir denken, gerade zum Einfluss von Social Media, auch in Schulen und auch jetzt beim Thema KI, weil es gibt ganz viel Korrelation, also wir sehen, Konzentrationsstörungen treten häufig auf bei Leuten, die auch viel Handykonsum machen, aber da eine Kausalität, also Konzentrationsstörungen treten auf, weil der Handykonsum so hoch ist, das ist sehr, sehr schwer nachzuweisen. Also auch sicherlich die Datenlage muss sich hier auch noch verbessern. Ich habe jetzt so grundsätzlich das Gefühl, wir sind gerade in so einer Zwischenphase. Viele Jahre wurde Social Media einfach jetzt, ohne dass es eingeschränkt wurde. Es wurde sehr frei gelebt, war auch irgendwie normal, dass auch junge Kinder schon sehr viel auf Social Media unterwegs sind, früh ein Handy bekommen. Aber das scheint sich, so meine Wahrnehmung jetzt gerade, so ein bisschen zu wandeln, weil Australien ist ja nicht das einzige Beispiel. Es gibt ja viele Länder, die das diskutieren, viele Bundesländer auch in Deutschland, die das diskutieren. So ein bisschen so ein Reformwillen, der eben auch gerade von den Eltern kommt. Ich weiß nicht, wie Sie das wahrnehmen. Sie sprechen ja sicherlich auch mit Eltern, hat sich da was Grundsätzliches verändert?
Das ist genauso heterogen, wie die Elternlandschaft ist. Mhm. Also wir haben Eltern, die genau so ticken, wie Sie gerade sagen. Die sagen also, wir schauen mal, ab wann es denn ein Handy gibt oder ab wann wir denn überhaupt mit dem Thema Social Media bei Kindern anfangen. Hat allerdings natürlich auch zur Folge, dass ich mich als Eltern auch disziplinieren muss. Also es hilft natürlich nicht, wenn die Kinder nicht Social Media affin werden sollen, aber die Eltern mit dem Handy am Abendbrottisch sitzen. Das kann nicht funktionieren. Wir haben aber nach wie vor auch noch Eltern, und darüber ärgere ich mich immer ganz fürchterlich, wenn sie durch die Stadt gehen und junge Mütter oder auch junge Väter sehen, die mit dem Kinderwagen unterwegs sind und selber ein Handy in der Hand haben und das Kind hat auch schon irgendwas in der Hand. Da dreht sich mir als Mutter immer der Magen um, weil ich sage, mein Gott, wenn ich mit meinem Kind im Kinderwagen unterwegs bin, dann rede ich darüber, dass der Baum grün ist, dass der Fluss blau ist oder vielleicht auch manchmal grau, dass der Himmel blau ist oder was auch immer. Aber ich versuche dem Kind halt auch Dinge klar zu machen und das Kind für Dinge in der Umwelt zu interessieren. Und wenn das die ganze Zeit schon auf so ein Teil guckt, wo irgendwas ping, ping, ping ist, dann sieht es nicht, dass der Himmel blau ist. Und dann weiß es auch nicht, warum ein Himmel blau ist. Und das finde ich so schade, weil man den Kindern dann auch so wahnsinnig viel nimmt.
Mhm. Noch eine leichte Frage zum Ende. Wenn Sie eine Sache in unserer Gesellschaft ändern könnten, was wäre das?
Dann würde ich dafür plädieren, dass Eltern wieder mehr in ihren Erziehungsauftrag einsteigen und dass sie Kindern wieder Dinge wie Respekt, wie Freundlichkeit, wie Zuhören vermitteln.
Mhm. Alles klar. Vielen Dank, Frau Schlottmann, für Ihre Zeit, für das Gespräch und danke, dass Sie diesen Job für die Bürgerinnen und Bürger, für diese Demokratie machen.
Sehr gerne.